Giovanni kommt aus einem Kurzurlaub, sieht jedenfalls so aus. Und deshalb kann das jetzt nur ein gutes Gespräch werden. Herzlich willkommen.
Buonasera.
Buonasera,
Buonasera Giovanni. Wie Moritz sagt, ich bin jetzt bei Dottore Giovanni, beim Zahnarzt Giovanni.
Nein, wird nicht wehtun.
Nein,
nur ein bisschen.
Nur unter keinen Umständen.
Doch Giovanni macht hier die Wurzelbehandlung.
Du warst auch das erste Mal, als du hier warst, das ist auch schon eine ganze Weile her, 23 Jahre.
Ja.
Weiß nicht, ob du dich erinnerst.
Ich erinnere mich genau.
Ich erinnere mich auch ziemlich gut dran. Und wenn du jetzt auf diese 23 Jahre zurückschaust, wie guckst du auf den Giovanni vor 23 Jahren zurück?
Oh. Viele Sachen haben sich verändert. Trotzdem sind einige Sachen gleich geblieben. Also auch wenn man das jetzt direkt vergleicht, wenn man es mit dem Leben vergleichen möchte, hat sich sehr viel verändert. Mit so einem Moment in so einer Show merkst du dann in dir selbst, was gleich geblieben ist auch. Ne? Dass viele Dinge es gibt, die dich ein Leben lang begleiten. Einfach so, die du in dir mitträgst. Ne? So, wovon du gesprochen hast gerade. Dass die Mädels hier sitzen und sagen, hey, die haben gewisse Ängste oder Backstage gesagt. Und du hast es so schön beschrieben, hast gesagt.
Katja meinst du?
Ja, Katja hat so schön gesagt, dass ihr seid ja Experten in dem, was ihr erzählt. Ne? Und ich bin ein Mensch, der heute noch auch mit Sachen wie auch mit Selbstzweifel zu kämpfen hat. Und dachte ich mir, eigentlich hat Katja recht. Also auch wenn ich da rausgehe, ich weiß ja eigentlich, was ich mache. Und was ich auf jeden Fall weiß, ist in diesen 23 Jahren, ist, dass man immer noch jeden Tag was dazulernt. Auch bei Dingen, wo du denkst, dass du sie bereits weißt, dass du sie kennst, dass du ein Profi darin bist, ein Experte. Dass du eigentlich sehr gut darin bist und dass du immer noch Dinge lernst. Bei der Erziehung, bei der Arbeit, in der Liebe, bei allem, was beim Leben.
Und was für Selbstzweifel sind das? Ist das das, was ich von vielen auch sehr erfolgreichen Menschen kenne, dass sie sagen, sie haben immer wieder diese Angst, dass eines Tages sie in der Nacht aufgeweckt werden und jemand sagt, du bist durchschaut, Hochstapler. Oder was ist es?
Imposter-Syndrom. Auch das hat mich auch begleitet und begleitet mich auch, auf jeden Fall. Ich bin ja durch verschiedene Phasen gegangen. Also bei mir ging es ja los mit der Band Broses 2001, als ich erstmals in der Öffentlichkeit aufgetaucht bin. Das war ja direkt bis dahin war das ja alles sehr unbeschwert. Das war ja Talentwettbewerbe, das war bei Hochzeiten, bei Geburtstagen, Segen, bei jedem Stadtfest irgendwie. Und dann ging es dann in diese Band und ab da war das ja messbar alles.
Da warst du hier in dieser Zeit.
Ja, das war tatsächlich das erste Mal, dass ich bei einer Talkshow gesessen bin, war bei euch, bei dir. Deswegen habe ich diese Bilder noch genau vor Augen. Und das war natürlich der Anfang von allem Broses. Das war ein High Five, Chest to Chest, überall sich abfeiern und plötzlich das zu haben, wovon man geträumt hat und man niemals dachte, dass es so groß werden kann. Und das ging dann 4 Jahre und dann kam eben eine Phase, eine sehr lange Zeit, in der ich sehr mit mir zu tun hatte, in der ich sehr mit mir gekämpft habe, in der ich nicht wusste, wie es mit mir weitergeht, wie ich...
Weil Broses zu Ende war.
Ja.
Und dieses Ende kam für dich ziemlich unerwartet, glaube ich.
Ja, es war schon überraschend.
Du hast gedacht, das geht immer so weiter.
Ich dachte, wir machen es ein bisschen wie die Stones.
Ja. Jetzt mit 80 auf Tour gehen, also Mick Jagger mit 80.
Ja, ich weiß.
Ich meine, das ist fantastisch.
Das ist unglaublich. Man denkt schon, wenn man
ich stelle vor einiger Zeit mit Keith Richard beim Italiener in Hamburg gesehen und niemand hat sich groß drum gekümmert, weil wenn du nicht erwartetest, dass da Mick Jagger sitzt, dann wird er auch nicht erkannt.
Ja.
Er hat auch alles getan, um sich nicht erkennen zu lassen. Also, Klammer zu.
Bei mir war das so, wenn du in so einer Phase bist mit so einer Band, die unglaublich erfolgreich startet, mit allen möglichen Rekorden und Guinness Buch der Rekorde-Eintrag und ein Bambi und ein Otto und ein Echo und Gold und Platin, alles, was dazugehört, denkst du schon, dass das jetzt lange so bleibt. Und ich dachte, selbst wenn das jetzt hat sich halbiert, der Erfolg, oder auch drittelt, ist es immer noch unglaublich erfolgreich. Aber es ist ja halt eben so, wenn du bei 100% beginnst vom möglichen Erfolg, direkt mit einer großen Arena-Tour, direkt mit großen Preisen, mit Michael Jackson auf der Bühne stehen bei der ersten Bambi-Verleihung und Co., das ist so, dein Idol wird plötzlich ein Kollege. Du stehst neben ihm auf der Bühne bei einem Gruppenbild sozusagen. Ich weiß noch genau, wie Barbara Schöneberger damals 2002 meinte und jetzt alle Laudatoren und Gewinner auf die Bühne. Und Michael Jackson hatte gerade sein Lebenswerk Bambi bekommen. Ich dachte so, ich darf jetzt da hochgehen. Und ich weiß noch, ich bin auf dem Weg nach oben. Nena war schon ein paar Schritte vor mir. Die habe ich zart zur Seite geschoben, weil ich wollte als Erster bei Michael Jackson sein, aber ich wusste, die Ersten, die da hinkommen, keiner mehr wird mit ihm reden. Und ich habe es tatsächlich geschafft, als Erster bei ihm zu sein. Er war damals mein großes Vorbild.
Und hast du es geschafft, mit ihm zu reden?
Ja, ganz kurz
noch. Was hat er gesagt?
Ich habe ihm gesagt, Mr. Jackson, it's a pleasure to meet you. You're my idol, my icon. Und er so, thank you so much, thank you so much.
Also und dann ihr seid euch wirklich nahe gekommen.
Tatsächlich, ich war ihm sehr nahe die ganze Zeit. Weil ich war ihm, also es gibt Videos davon, die mir sehr unangenehm sind, auch im Internet, also von der Bambi-Verleihung 2002. Da sieht man im Abspann, also einfach ganz weit nach hinten spulen, sieht man, wie das Gruppenfoto entsteht. Und ich, mein Bambi und ich immer so bei Herr Jackson stehe.
Mit seinen Augen dringlich.
Und ich habe ihm die Finger, ich wollte einfach alles sehen von ihm. Das war für mich so surreal. Es war ja nicht wie heute, dass es so transparent ist, dass du Instagram, TikTok, Facebook und Co. alles siehst, was die Leute machen, was sie essen, wo sie gerade sind. Das waren ja die Stars zu der Zeit waren ja richtig nicht greifbar. Das war ja unglaublich, dass die plötzlich hier waren. Und das hat ja Massenbewegungen ausgelöst. Und für mich war das eben so. Und von der normalen Jungen aus Hechingen auf der Bühne mit diesen Menschen zu ausverkauften großen Tourneen mit 15, 20.000 Menschen in so einer Arena, die dich sehen wollen, zu, dass es dann langsam weniger wird, dass dann plötzlich keine 15.000 mehr da sind, sondern 3.000, dann 1.500. Das ist so ein schleichender Prozess, den man immer...
Irgendwo habe ich gelesen, du hattest eine Autogrammstunde.
Ja, da waren drei Menschen.
Drei Menschen, ja.
Oh, ja. Das war so der letzte Nackenschlag. Das war tatsächlich 2006, 2007. Mit der Band war es gerade 2-3 Jahre vorbei. Mhm. Ich weiß sogar noch, wo diese Autogrammstunde war. Zwar in Ulm. Hey Ulmer, alles gut zwischen uns, kein Problem. Und da, ich weiß noch genau, es war in einem Möbelhaus. Und in diesem Möbelhaus, da war eine Dame Backstage. Ich war dort mit meinem Agenten. Und dann war das eine meiner ersten Autogrammstunden. Ich habe gesehen, da waren auch ein paar Plakate und so. Ich dachte, komm, da wird schon ein bisschen was los sein. Und diese Angst, Giovanni, die habe ich bis heute. Bis heute, wenn ich Autogrammstunden gebe, zum Beispiel nächste Woche gehe ich auf Autogrammstundentour, weil mein Album nächste Woche kommt. Und bis heute ist es so, dass ich dann zum Beispiel zu meiner Begleitung sage, zum Stefan, schau mal, ob schon Leute da sind. Also das geht nicht, das sind manche Dinge, die gehen einfach nicht, weil wirklich aus der
Welt. Giovanni, wo bist du nächste Woche? Wir kommen alle. Wir stellen uns alle an.
Ja, in Ulm war das am Ende so, ich hatte eine Dame neben mir, die hat Butterbrezel geschmiert. Die hat immer, sag ich,
also du kannst Schwäbisch, du
aber
kannst
Schwäbisch. Ich bin Schwab, ich bin Italo-Schwab. Gottes beste Gabe ist der Schwabe, Giovanni, was ist los? Nein, eine Dame hat da Butterbrezeln geschmiert. Ich weiß noch wie heute, die war Backstage und sag ich, für wen machen Sie die ganzen Butterbrezel? Hat für Gäste gleich, für Gäste. Da kamen drei. Also die hatten jeweils 50 Butterbrezeln. Okay. Nein, das war wirklich... und das fällt dann in eine Zeit rein, wo du sowieso dich wieder suchst. Du willst dich neu erfinden. Du hast aber auch kein Feedback bekommen. Es war nicht so wie heute, dass du sagst, du hast jetzt eine Instagram-Seite mit 400.000 Followern, wo du reinschreibst, hey, auf was habt ihr Bock? Wo du so ein bisschen Liebe bekommst, Feedback. Yeah. So, habt ihr Lust auf Italienisch? Habt ihr Lust auf Deutsch? Ich wusste meinen Marktwert nicht. Ich wusste nicht, wer bin ich ohne Brosis? Yeah. Bin ich Giovanni von Brosis oder bin ich auch Giovanni alleine was wert? Ne? Und so Sachen, die ziehen dich halt in die falsche Richtung, wenn dann so Dinge passieren. Ne? Du hast dann von jetzt auf gleich kein Management, keine Plattenfirma, keine Berater. Du hast auch nicht groß genetzwerkt in der Zeit, weil du denkst, hey, wir bleiben ja sowieso zusammen. Und da weißt du erstmal nicht, wie es weitergeht.
Aber du hattest deine Familie, glaube ich, die dich sehr gestützt hat, sehr an dich geglaubt hat.
Ohne meine Familie, Giovanni, wäre das, ohne meine Frau und meine Familie, wäre ich heute in...
Also, hast du auch Angst gehabt, dass deine Attraktivität bei deiner Familie abnehmen könnte?
Ich hatte auch Angst, dass meine Attraktivität, jetzt wo ich gerade meine Königin sehe auf dem Foto, ja. Ich hatte Angst, dass...
wenn ich richtig gezählt habe, dann feiert ihr in diesem Jahr 20 Jahre...
Wir sind 20 Jahre verheiratet.
Hochzeit, ja, toll.
Und Giovanni, meine größte Angst, die ich hatte, war, nicht meiner Frau das Gefühl geben zu können, dass sie sicher ist an meiner Seite, dass sie sich keine Sorgen machen muss, keine Gedanken machen muss. Giovanni regelt. Ich wollte ihr das Gefühl geben von Sicherheit, dass wenn sie sagen würde, hey, pass auf, ich würde das gerne mal, ich möchte schwanger werden, ich möchte in dem Fall jetzt mal zu Hause bleiben mit dem Kind. Ich wollte ihr das Gefühl geben von, du bist an meiner Seite sicher. Und ich konnte ihr das Gefühl nicht geben, weil ich mich selber nicht sicher fühlte, weil ich selber nicht wusste, wer ich war, wer ich bin, wo ich hin will, wo ich hingehöre, wie die Menschen mich außen sehen. Und dafür, dass meine Frau mich in dieser Zeit, und ich sage es immer wieder, sie hat mich geliebt wie heute, Und dafür werde ich mein Leben lang lieben, dass sie mich geliebt hat in einer Zeit, in der ich mich selbst nicht mochte. Das ist ihr größtes Geschenk an mich gewesen.
Oh, wie schön. Jetzt bist du ja ein wie alle wissen, hast du ja noch mehr Erfolg als damals in deiner ersten Zeit mit Prozis.
Ja.
Du hast im ZDF eine eigene Sendung, die auch noch Giovanni Zarrella Show heißt.
Großer Zufall.
Und der Vertrag ist gerade verlängert worden.
Ja.
Du wirst mehr Sendungen machen als je zuvor. Welche Lehre nimmst du denn aus der Zeit mit, in der du gesehen hast, es kann auch wieder der Absturz kommen?
Ich habe in der Zeit, in der ich keinen Erfolg hatte, genauso hart gearbeitet wie jetzt. Nur das Schwere ist, das zu machen ohne den Applaus,
ja,
ohne dass es jemand sieht,
ja,
ohne zu wissen, ob irgendwann die Belohnung kommt. Ich nehme mir gerne das Beispiel von einem Diamantengräber. Ja, wenn du so einen langen Tunnel siehst, ich sehe immer so einen Querschnitt, so ein Bild vom Querschnitt, da ist der Diamantengräber und du siehst eigentlich, wenn der noch dreimal hackt, dann hat er es. Mhm. Und dann dreht er aber um, weil du eben nicht weißt, kommen die noch oder nicht, und der oben hackt lustig weiter. Und ich wusste nicht, wie lange ich noch hacken muss, ob überhaupt noch was kommt oder nicht. Die Garantie gibt es eben nicht. Es ist nicht wie, du hast die und die Noten, dann bekommst du den und den Abschluss. Oder du machst die und die. Es gibt diese Garantie nicht, dass noch was kommt. Und ich wusste nicht eben, ob da noch mal was passiert oder nicht. Ich habe einfach versucht, auf dem Weg dahin keinen Mist zu bauen, keine Fehler zu machen, also medial nicht. Und auch mit den Jobs, die ich mir ausgesucht habe, präsent bleiben, aber kein nichts machen, was irgendwie so zweideutig ist oder so. Das war also auch so ein bisschen eine blöde Zeit, weil die Agenturen selber ja auch, ich verstehe das auch, die haben ja, ich sag mal, ein Management, eine Agentur in der Zeit, die haben auch mehrere Karrieren, die sie einfach begleiten. Ist ja völlig normal. 50, 70, 80 Künstler. Die können sich auch mal erlauben, mal einen Tipp zu geben, der vielleicht auch mal daneben geht, aber du hast ja nur eine Karriere.
Na klar. Und deswegen, aber jetzt, wo du das schon mal erlebt hast, dass es heruntergehen kannst, müsste nicht die Angst abgenommen haben vor einem Absturz, von dem ich sicher bin, dass er bei dir nicht kommt?
Danke.
Wir klopfen auf Holz, weil du weißt, irgendwie geht es schon weiter.
Mir fällt es schwer, die Ängste ganz abzulegen. Es fällt mir wirklich schwer. Das
also,
ist einfach,
sie bleibt.
Das ist ein Teil meines Charakters. Ich war als Kind so, ich war in der Zeit bei vor Brosis so, während Brosis, nach Brosis, jetzt. Also mir fällt es schwer, das ganz loszulassen. Was mir sehr gut getan hat und was erst meine Sicht auf die Sache verändert hat, ist, zu sehen, und das ist 2019, als mein Album La Vita e Bella kam und das mein großes Comeback war, nach einer 15-jährigen Kreativpause, als dieses Album funktioniert hat und zwei Jahre in den Charts war und über eine halbe Million Mal sich verkauft hat, das war das Gefühl von, mir ist so ein Zementblock aus dem Nacken gefallen. Ich war plötzlich wie so, ach, du bist auch alleine was wert. Also die Menschen wollen dich auch alleine sehen. Du bist auch musikalisch alleine. Auf der musikalischen Landkarte findet es auch alleine statt. Das war für mich so ein, das ist jetzt weg, diese Angst von, ich bin nur in einem anderen Zusammenhang was wert. Das ist weg, ich weiß, dass ich eine eigene Währung habe, das schon.
Ich finde, das macht das gewinnend. Menschen, die irgendwie immer so selbstgewiss sind, die finde ich so unheimlich. Ich weiß gar nicht, wie sowas geht. Einer meiner Lieblingspodcasts ist Hotel Matze. Und da habe ich dich gehört und ich dachte, hoppla, was, das sagt der? Du hast nämlich nicht nur einen Vater, den du sehr liebst, sondern auch eine Mama, die du sehr liebst. Und die nach den Schilderungen, deinen Schilderungen, eigentlich im Prinzip unverwüstlich ist.
Ja.
Aber, und die auch sehr geholfen hat und dir zur rechten Zeit auch mal die Ohren langgezogen hat.
Mama mia.
Aber plötzlich im vergangenen Jahr Angst bekommen hat, ob dieses Land, in dem sie, glaube ich, im Alter von 8 Jahren gekommen ist, noch ihr Land ist.
Ach.
Wie kam das?
Gute Frage. Aufgrund der ganzen Geschehnisse, die in den letzten Monaten passiert sind eben, und medial, was auf uns eingeprasst ist, da gibt es schon gewisse Ängste, die meine Eltern einfach mit sich tragen. Genauso wie wir Kinder auch.
Was meinst du genau, was ist in den letzten Monaten passiert?
Was politisch alles passiert ist.
Du meinst,
die Fronten, die sich gegenseitig
aufgetan haben. Die Rechtsradikalen, die stärker geworden sind.
Ja, ja, natürlich. Das ist ein Thema, was uns alle beschäftigt. Ne? Und ich liebe Italien genauso, wie ich Deutschland liebe. Und diese beiden Kulturen, diese beiden Länder, die gieße ich in meine Kinder. Ich versuche mir das Beste rauszunehmen aus diesen beiden Ländern. Natürlich kommt auch sehr viel Brasilien dazu von meiner Frau. Aber ich versuche das, ich liebe diese beiden Länder. Die machen mich zu dem Mann, der ich heute bin. Die machen meine Kinder zu den Kindern, die sie sind. Und sich dann plötzlich nicht mehr so richtig, so nicht mehr so ganz sicher zu fühlen, sodass das alles so, man hört ja dann mal so ganz extreme Sachen da von der Seite und dann mal, was passieren könnte, wenn und so. Und dann, meine Mama hat mir halt irgendwann gesagt so, Und das hat mich zerstört. Er hat einfach zu mir gesagt, wenn das jetzt so ist, dass wenn die Sachen jetzt so kommen, wie die Nachbarn erzählen und so, also und dann und die Sachen jetzt nicht so bleiben, wie sie sind, darf ich noch mein Haus verkaufen oder muss ich dann direkt gehen?
Ach komm.
Das meine war, Mama, die seit...
Das war diese Remigrations,
ja, Forderung. Meine Mama, die seit 60 Jahren hier ist, die darf sowas nicht eine Sekunde denken, das ist nicht in Ordnung.
Bist du mit deiner Mama demonstrieren gegangen?
Ja, mit Mama, mit meiner Frau. Papa, wir sind eine große Familie.
In welcher Stadt?
In Köln waren wir. In Köln. Was mir gefallen hat, waren vor allem, dass halt so viele Deutsche mit dabei waren auch. Ne? Und vor mir ist ein Mann gelaufen, der hatte eine Fahne um sich rum und da stand drauf, Finger weg von meinen Freunden. Und das fand ich, das hat mir sehr gefallen. Mich hat das sehr berührt, dass so viele Menschen gemeinsam rausgegangen sind. Das hat mir ein Gefühl von Sicherheit gegeben, von Wärme. Mhm. Ne, Das ist mein Land hier. Mhm. Weißt du, Giovanni, ich bin nach Italien gezogen, als ich 15 war, mit meinen Eltern. Papa war der typische, ich sag mal, Gastarbeiter, der dachte, irgendwann gehen wir zurück nach Italien. Wir waren ein Jahr da, wir haben die Koffer gepackt, wir haben gesagt, zurück nach Deutschland. Wir sind schon zu deutsch. Das heißt, auch wenn wir noch so reden und gerne Spaghetti essen und Serie A schauen und jubeln, wenn Italien gewinnt. Ja, aber
auf Italienisch heißt das,
genau. Ja, die italienische Liga. Aber nein, wir sind einfach auch unfassbar deutsch, weißt du, und das ist, dazu muss man nicht hier geboren sein.
Im Hintergrund schon leichtes Geklimper.
Bitte?
Wir hören leichtes Geklimper hinter. Das liegt daran, dass du uns hier auch dein neues Album vorstellen möchtest, das ich natürlich schon gehört habe. Universo heißt es.
Si.
Da gibt es einen Song, den du deinem Vater gewidmet hast, selbst geschrieben. Mhm. Wenn wir mehr Zeit hätten, würde ich dich gerne fragen, dass der Song heißt Un Italiano Vero, also si, ein echter Italiener, ob man das auch im Deutschen machen könnte, ein echter Deutscher. Oder ob man da nicht irgendwie was ganz Furchtbares mit assoziieren würde. Heben wir uns auf für die nächste Sendung. Yeah. Aber das, was du uns hier vorstellst, Unplugged, also halb Unplugged, ist ein anderer Song. Magst du erzählen?
Gerne. Also wie du schon sagtest, kommende Woche Freitag erscheint Universo, mein neues Album, auf dem ich zum ersten Mal alle Songs selbst geschrieben habe mit dem wundervollen Songwriter-Team und Produzenten. Und den Song, den ich mir ausgesucht habe, um hier zu präsentieren, ist ein Titel, der heißt La Discoteca Italiana. Und all diejenigen, die gerne, ich sag mal, 80er über den Brenner gefahren sind nach Bella Italia und beim ersten Autogrill rausgefahren sind und noch einen Kaffee umgerechnet unter 1 Euro trinken wollten.
So wie ihr, wie in eurer Familie, wie Familie Zarella. Ihr
immer.
Bestimmt auch so
wir sind,
gemacht,
wir ne? sind immer aus Hechingen in der Nacht losgefahren, weil kleine Klimaanlage, schnell warm geworden, der Auto. Wir sind nachts losgefahren, damit wir so
und relativ... Und mit selbstgemachten Panini?
Boah, das habe ich geliebt. Meine Mama hat immer so eine Box dabei gehabt, da waren so in Alufolie damals gepackt 20 Panini. Ich habe die ausgepackt wie Weihnachtsgeschenke. Weil manche waren mit Mozzarella, andere waren mit Parmigiano und mit Rucola und andere waren mit Prosciutto cotto, Prosciutto crudo. Und das war immer so wie so Geschenke auspacken. Was ist jetzt drin? Was ist jetzt drin? Und so sind wir da runtergefahren nach Italien. Damals mein Bruder, der war noch gar nicht geboren. Stefan ist ja 13 Jahre jünger. Ich war also mit meiner Schwester Maria und meinen Eltern, sind wir nach Italien runtergefahren. Das war die Zeit. Und auf diesem Album wird ein Stück von dieser Nostalgie eben abgefangen. Und der Titel, den ich heute singe, heißt La Discoteca Italiana. Und der beginnt mit einem Sample, mit einer Melodie, die einen sofort eigentlich in diese Zeit zurückkatapultieren muss, von der Melancholie und von der Nostalgie her.
Darauf freue ich mich sehr und wie ich mich überhaupt gefreut habe über dieses Gespräch, wo ich viel über dich erfahren habe.
Grazie.
Danke.
Grazie, Giovanni.